Und unser Thema heute ist der Code. Unser Thema gestern war der Ausweg. Genau, wir haben uns beschäftigt mit dem Maya-Kalender. Wir haben uns mit dieser Theorie beschäftigt, dass die Welt angeblich am 21.12.2012, also in 6 Wochen genau, oder in jetzt knapp 6 Wochen, untergehen wird. Und wir haben gesehen, der Maya-Kalender ist wie viel wert? Keine 5 Pfifferlinge, nicht wahr? Da kann man wirklich nicht viel drauf geben. Das ist der Maya-Kalender ist natürlich viel wert. Das ist ein großes archäologisches Meisterstück und kulturelles, wertvolles Stück. Aber in Bezug auf Prophetie und auf Zukunft haben die gar nichts zu sagen gehabt, denn sie wollten keine Prophetie geben. Aber wir haben gesehen, es gibt Prophezeiungen, die uns helfen, die Zukunft zu entdecken und Freude zu haben in unserem Leben. Und können Sie mir sagen, aus welchem Buch kommen diese Prophezeiungen? Aus der Bibel, nicht wahr? Aus dem Wort Gottes. Wir haben gestern speziell über die Prophezeiung in Daniel 2 gesprochen. Und wir haben gesagt, wir wollen heute ein bisschen weitergehen, wollen den nächsten Schritt gehen. Wir wollen uns fragen, wenn ich jetzt die Bibel lese, kann man sie überhaupt verstehen? Und ich möchte mit Ihnen heute etwas kurz besprechen, in den ersten Minuten, wollen Sie vielleicht gehört haben. Die Theorie, dass die Welt in einigen Wochen untergeht, wird nicht nur durch die sogenannte Maya-Theorie verkündet. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Kulturen und anderen Theorien, die darauf hindeuten, dass in diesem Jahr die Welt noch untergeht. Und eine dieser Theorien hat zu tun mit dem Bible Code, dem Bibelcode. Haben Sie was von dem Bibelcode gehört? Einige wenige. Es ist vor einigen Jahren gewesen, Ende der 90er Jahre, als ein amerikanischer Journalist mit Namen Michael Drosnin ein Buch auf den Markt brachte, in dem er behauptete, die Bibel enthält geheime Botschaften. Geheime Botschaften, die man entschlüsseln kann. Er hatte sich dort auf Studien einiger amerikanischer Statistiker berufen, die wiederum einige Anregungen aufgenommen hatten von einem Rabbiner mit Namen Weissmandel, der 1957 gestorben ist, der wiederum Anregungen schon aus dem Mittelalter von jüdischen Kabbalisten aufgenommen hatte, die allesamt der Idee nachhingen, dass wenn man das Alte Testament im Hebräischen genau analysiert und nicht die Worte liest, wie sie dort stehen, sondern bestimmte Buchstaben nach einem bestimmten System rausgreift und dann Worte bildet, dann entdeckt man geheime Botschaften. Also im Englischen würde das ungefähr so aussehen. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgenommen. Das ist hier der englische Text von ein Ausschnitt aus 1. Mose 26. Können Sie hier lesen? My statutes and my laws and Isaac dwelt in Gerar and the men of the place und so weiter und so fort. Der ist ein bisschen schwer zu lesen, weil es fehlen die ganzen Satzzeichen und die Leerzeichen. Aber man kann ungefähr, das ist eigentlich ein Satz aus der Bibel, ja, oder ein Abschnitt. Jetzt im Bibelcode interessieren aber die Worte gar nicht oder die einzelnen Sätze, sondern man sucht einfach sich die Buchstaben, versucht sie sich vorzustellen als alle einzeln. Und dann nimmt man so ein Raster und dann wählt man einfach ganz beliebig aus. Zum Beispiel, ich nehme jeden 26. Buchstaben oder jeden 35. Buchstaben oder jeden 14. Buchstaben oder jeden 89. Buchstaben. Und wenn man die in so ein Raster tut, dann kommen die halt immer so an bestimmten Stellen, nicht wahr? Und in dem Fall hat man sich halt ein bestimmtes Raster gewählt und gesagt, wir nehmen das E und das L und das B und das I und das B. Und wenn man es rückwärts liest, was hat man? Bible, nicht wahr? Da haben wir es, oder? Und wenn man jetzt hier einen anders nimmt, da E und D und O und C, da hat man? Code, Bible Code, ganz klar, oder? Könnt ihr es sehen? Nun, das Ganze ist aber nicht im Englischen, sondern im Hebräischen. Dann hat man also hebräische Wissenschaftler genommen und die haben dann versucht, okay, mit mathematischen Tabellen und mit Rechnern und Computern das auszurechnen und haben tatsächlich einige interessante Dinge herausgefunden, dass nämlich viele Namen von Rabbinern und ihre Geburtsorte zufälligerweise immer im gleichen Textabschnitt vorkommen, nach diesem System, ja. Und dann passiert etwas Spektakuläres. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Mann hier kennen, Yitzhak Rabin. Der Journalist Michael Drosnin behauptet, dass er vor dessen Ermordung im Bibeltext erkannt haben will, dass dieser Mensch ermordet werden wird. Er war ein Politiker in Israel und er hatte in einem Bibelabschnitt seinen Namen gefunden, nach diesem System, wahllos Buchstaben herausgewählt, nach einem bestimmten System, und hatte dann im gleichen Abschnitt ein anderes Wort gefunden, das sagt Mord. Und dann hat er herausgefunden, dass das im Jahre 1995 passieren sollte. Und halten Sie sich fest, tatsächlich im Jahre 1995 wurde dieser Politiker ermordet. Die Theorie war ein bisschen wackelig, weil das Wort im Hebräischen eigentlich nicht Mord hieß, sondern Totschlag, ohne Intention sozusagen. Und das war natürlich ein Attentat. Aber das hat die Anhänger dieser Theorie nicht zurückgehalten zu sagen, das ist jetzt der Beweis dafür, dass dieser Bibelcode tatsächlich wahr ist, dass dort irgendwie durch eine übernatürliche Macht geheime Botschaften hineingebracht wurden. Man hat viele weitere Weissagungen gemacht, zum Beispiel, dass die Stadt Philadelphia von einer Ebola-Attacke heimgesucht wird. Das ist ausgeblieben, ist nie eingetroffen, was allerdings die Anhänger dazu veranlasst hat, zu sagen, schaut her, das haben wir nur dem Bibelcode zu verdanken, weil wir das vorher gesagt haben, haben sich die Leute vorbereitet, deswegen ist es nicht ausgebrochen, nicht wahr? Ja, so kann man es natürlich auch beweisen. Und natürlich hat man alles Mögliche gefunden. Man hat gefunden die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs im Text und man hat auch gefunden, dass der Irak 1991 mit Scud-Raketen auf Israel geschossen hat. Und man hat natürlich, selbstverständlich, auch den 11. September gefunden im hebräischen Text der fünf Bücher Mose. Das heißt, hier haben sie dieses Wort hier, das heißt Zwilling. Und haben sie dieses Wort, das heißt Türme. Und haben sie dieses Wort, das sind alles diese Worte hier, ja? Also das ist der hebräische Text der Bibel, ja, aufgeschrieben ohne Satzzeichen. Und dann hat man nach bestimmten Intervallen einfach Worte zusammengesucht. Und da kommt noch das Wort Flugzeug vor und das Wort Attacke. Beeindruckend, oder? Und viele, viele Menschen, auch heute noch, glauben, das ist die Wahrheit. Und warum ich Ihnen das erzähle, ist, es gibt auch eine sogenannte Prophezeiung aus dem Bibelcode für das Jahr 2012. Und wissen Sie, was da passieren soll? Raten Sie mal, was meinen Sie? Was sagt der Bibelcode, was im Jahre 2012 passieren soll? Der Weltuntergang, ganz genau. Aber wie? Das fand ich wirklich interessant. Wie? Durch einen Kometen, oder einen bestimmten Kometen, einen Kometen, der aussieht wie ein Stein. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Das habe ich schon mal gehört. Wo haben wir das schon mal gehört? Ein Stein, der kommen wird. Gestern in Daniel 2, aber der Stein, der kommen wird, wird kein wirklicher Komet sein, sondern Jesus Christus. Dieser Stein wird wohl hoffentlich nicht kommen, aber ganz sicherlich nicht. Interessanterweise haben natürlich viele Wissenschaftler das kritisiert und gesagt, so ein Quatsch, das ist natürlich Humbug. Und der Michael Drosten hat immer gesagt, also wenn ihr es schafft, in einem anderen Buch, zum Beispiel Moby Dick, auch solche Botschaften zu finden, dann bin ich überzeugt, dass das Quatsch ist. Und hat es tatsächlich einen Statistiker gegeben, der hat jahrelang das Buch Moby Dick analysiert und hat nach der gleichen Methode interessante Botschaften gefunden. Er hat gefunden, er hat Boxweltkämpfe gefunden und Attentate auf Präsidenten. Und die Wahrheit ist, wenn man nur lange genug sucht und lange genug irgendwelche Intervalle feststellt, kann man wahrscheinlich aus jedem x-beliebigen Zeitungsartikel alle möglichen politischen Ereignisse herauslesen, nicht wahr? Das ist einfach, an einem bestimmten Punkt ist das einfach wahrscheinlich, dass das passiert. Hat also nichts wirklich was mit göttlicher, inspirierter, geheimer Botschaft in der Bibel zu tun. Also das ist eine Art und Weise, wie wir die Bibel nicht lesen sollten, okay? Eine Art und Weise, wie wir die Bibel nicht lesen. Aber wie sollten wir sie dann lesen? Und wie sollten wir diese vielen schwierigen, manchmal etwas abstrus daherkommenden Prophezeiungen wirklich verstehen und interpretieren? Ich möchte mit Ihnen heute eine weitere Prophezeiung anschauen. Gestern haben wir die Prophezeiung in Daniel Kapitel 2 angeschaut. Heute wollen wir uns eine andere Prophezeiung anschauen in Daniel Kapitel 7. Das heißt, im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf und dies ist der vollständige Bericht. Bevor wir in die Einzelheiten gehen, wollen wir uns einmal den ganzen Traum anschauen und ihn auf uns wirken lassen. Das heißt hier, Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte was? Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Und siehe, das andere zweite Tier glich einem Bären und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen und es wurde zu ihm gesprochen, steh auf, friss viel Fleisch. Danach schaute ich weiter und siehe, ein anderes Tier wie ein Panther. Das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken, auch vier Köpfe hatte dieses Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gehabt auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen denselben auf und drei der vorigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Und jetzt heißt es, ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beunruhigt. Hatten wir gestern jemanden, der auch zutiefst beunruhigt war? Wer war das? Nebukadnezar, nicht wahr? Und hier haben wir jetzt Daniel, der auch diese Vision hat und zutiefst beunruhigt ist. Er möchte verstehen, was ist sozusagen der Code hinter all diesen Symbolen? Wie kann man das verstehen? Denn das kann man nicht buchstäblich verstehen, oder? Haben Sie mal einen Leopard gesehen, der aus dem Meer steigt mit 4 Köpfen? Das gibt's nicht, oder? Das heißt, es kann nicht buchstäblich gemeint sein. Es muss irgendetwas sich dahinter verbirgen. Und diesen Code zu knacken, das hat Daniel begehrt. Und es heißt hier, ich näherte mich einem der Umstehenden und er bat von ihm sichere Auskunft über das alles. Der redete mit mir und verkündete mir die Bedeutung der Dinge. Wir haben gestern schon gelernt, wenn wir uns mit biblischer Prophetie, also der Voraussage, was kommt in der Zukunft, was werden die nächsten Ereignisse sein, beschäftigen, dann gibt es ein Grundprinzip, das wir vor allem anderen erkennen sollten. Was war das nochmal? Können Sie uns erinnern? Was sollten wir vor allem anderen wissen? Dass Weissagung nicht die Sache eigenmächtiger Deutung ist, nicht wahr? Es ist nicht meine Aufgabe jetzt zu sagen, oh, der 4-köpfige Leopard, der steht für die 4 Staaten in Westafrika, weil da kommen Leoparden vor, nicht wahr? Das kann ich nicht sagen. Es ist auch nicht Ihre Aufgabe jetzt zu sagen, oh, das könnte das und das bedeuten. Wir müssen einen Schlüssel finden, um den Code sozusagen in die Prophetie hinein zu entschlüsseln. Und das ist etwas, was ich glaube, was nicht nur irgendwelchen Statistikern oder Theologen obliegt, sondern das, was wir alle tun können, die wir einfach mal dieses Buch zur Hand nehmen. Auch die Sie live zuschauen vor dem Internet. Das haben wir gestern gelesen. Jetzt heißt es hier, jene großen Tiere, und das ist so schön, die Bibel erklärt sich offenbar selbst. Jene großen Tiere, 4 an der Zahl, bedeuten das 4 was? Könige sich aus der Erde erheben werden. Das heißt, die Tiere stehen für Könige oder für Königreiche. Okay, das ist relativ einfach, okay? Jetzt, was hatten wir noch für Elemente in dieser Prophetie? Woher kamen diese Tiere heraus? Woher kamen die heraus? Aus dem Meer. Das heißt, wir müssen uns fragen, woher kommen diese Tiere? Heißt das, dass das alles Nationen sind, die am Meer liegen? Okay, was heißt also das Meer? Wir müssen, wie wir schon gesagt haben, Geistliches muss geistlich erklärt werden. Das heißt, die Bibel, die vom Heiligen Geist inspiriert ist, muss sich selbst erläutern. Und hier haben wir die Erklärung. In Offenbarung 17, Vers 15 lesen wir, er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind was? Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Das ist auch ein schönes Bild, nicht wahr? Wenn man an die ganzen Völker und Nationen denkt, die es so gibt, und dann stellt man sich den großen Ozean vor, das Völkermeer, sagen ja manche auch. Das heißt, die Tiere, die aus dem Wasser hervorkommen, sind Königreiche, die woher hervorkommen? Sie kommen aus den Völkern, das macht ja auch totalen Sinn, oder? Was war das dritte Element, was wir noch brauchen? Warum kamen die Tiere aus dem Wasser hervor? Was hat das bewirkt, dass die Tiere aus dem Wasser hervorkamen? Da gab es Wind, nicht wahr? Der Wind, und es war ein ziemlich starker Wind offensichtlich, vielleicht nicht so stark wie gerade an der Ostküste von Amerika, aber der hat das Wasser aufgewühlt und da kamen jetzt Tiere heraus. Und die Frage ist, was ist dieser Wind? Und hier lesen wir in Offenbarung 7, Vers 1 und 2. Danach sah ich 4 Engel an den 4 Enden der Erde stehen, die hielten die 4 Winde der Erde fest. Also man kann sich 4 Engel vorstellen, die halten den Wind fest. Damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel und er sprach, was ist das nächste Wort? Er sprach, schädig dich. Was bedeutet das? Was würde passieren, wenn die 4 Engel die 4 Winde loslassen würden? Was würde passieren? Es würde Schaden kommen. Das heißt, in einem allgemeinen Sinn stehen die Winde für Schaden. Jetzt wollen wir das ein bisschen genauer anschauen. In einem anderen Text, in Jeremia 25 heißt es, da geht es um einen großen, gewaltigen Sturm. Und dann steht am Ende, an jedem Tag werden die vom Herrn Erschlagenen daliegen von einem Ende der Erde bis zum anderen. Frage. Stellen Sie vor, Sie gehen auf einen Hügel und sehen im Tal lauter Erschlagene. Was hat gerade stattgefunden? Ein Krieg, nicht wahr? Ganz offensichtlich. Wenn man Erschlagene sieht, dann gab es da gerade einen Krieg. Das heißt, der Wind, der Sturm in der Bibel ist ein Symbol für Krieg. Denn damit schädigen sich die Nationen gegenseitig. Macht das Sinn? Wenn Nationen sich schädigen, dann tun sie das nicht, indem sie einfach nur böse Worte sich gegenseitig schreiben, sondern sie führen Krieg miteinander. Das heißt, der Wind, der das Wasser auffüllt, damit die Tiere herauskommen, ist der Krieg zwischen den Nationen, zwischen den Völkern, zwischen den einzelnen Zivilisationen. Und durch diese Kriege entstehen Königreiche. Macht das Sinn? Relativ einfach, oder? Man kann den Code der Bibel eigentlich ziemlich einfach knacken. Schauen wir uns das mal genau an, was das im Detail bedeutet. Das erste Tier war ein Löwe. Und der Löwe hatte eine Besonderheit. Er hatte nämlich Adlerflügel. Und es heißt, ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und er von der Erde aufgerichtet und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Nun, hier haben wir einen Hinweis, was dieser Löwe bedeutet. In Jeremia 50, Vers 17 lesen wir, Israel ist ein versprengtes Schaf, Löwen haben es verscheucht, zuerst hat es der König von Assyrien gefressen und nun zuletzt hat Nebukadnezar, der König von Babel, seine Knochen zermalmt. Frage, wofür steht der Löwe? Wer sagt Babylon? Lesen den Text nochmal genau. Ich habe gewusst, dass Sie das sagen, weil ich Babel unterstrichen habe, nicht wahr? Aber wer steht noch für den Löwen? Der König von Assyrien, nicht wahr? Können Sie sehen, das sind sowohl der König von Assyrien als auch der König von Babylon, werden unter dem Symbol eines Löwen dargestellt. Das heißt, wir können nicht einfach nur sagen, der Löwe steht für Babylon, sondern Löwen stehen für Assyrien und für Babylonia. Aber unser Symbol in Daniel 7 war ja nicht nur ein Löwe, sondern es war ein Löwe mit Adlerflügeln, ganz genau. Und woher kommen die Adlerflügel? In Habakuk 1, Vers 6, da finden wir wieder die Chaldeer. Woher kannten wir die Chaldeer? Wo kamen die schon vor? Gestern bei Nebukadnezar, nicht wahr? In Babylon. Ein bitterböses, ungestümes Volk. Und dann heißt es weiter, sie fliegen daher wie ein Adler. Und das wird nur von den Chaldeern gesagt. Das heißt, die Kombination von Löwe und Adler versichert uns, es kann sich nicht um Assyrien handeln, es muss sich um welches Königreich handeln? Babylon. Und Babylon hatten wir gestern schon. Und wo hatten wir gestern Babylon schon als Königreich? Als das goldene Haupt in der Statue von Daniel 2. Ganz genau. Jetzt, wenn Daniel diesen Traum gehabt hat, dann musste er wahrscheinlich gar nicht erst den Propheten Jeremia lange wälzen, sondern ein Löwe mit Adlerflügeln war ihm gut bekannt. Nämlich aus seinem eigenen Arbeitsplatz. Immer wenn er zur Arbeit ging, in Babylon, durch die große Prozessionsstraße, da fand er an den Wänden hinführend zum Ishtar-Tor, über das wir gestern gesprochen haben, dieses Bild hier. Lauter Löwen mit, wir sehen, mit Flügeln. Kann man die Flügel sehen? Ah, ist ein bisschen schlecht, nicht wahr? Schon ein paar tausend Jahre alt. Aber das sind Flügel hier. Und ich hatte die Gelegenheit, die auch zu besuchen. Da, also stellen Sie sich vor, wenn das nicht ich gewesen wäre, sondern Daniel, der ist da mal durchmarschiert. Und er wusste, der Löwe mit Adlerflügeln ist nichts weiter als das Staatswappen von Babylon. Und wir haben gesehen, also Babylon und ist sowohl das goldene Haupt als auch dieser Löwe. Nun, gehen wir weiter. Das zweite Tier war ein Bär. Und der Bär hat eine Besonderheit. Was war die Besonderheit des Bären? Auf einer Seite aufgerichtet. Wie auch immer. Und er hatte was noch? Drei Rippen in seinem Maul. Und offensichtlich sollte der Bär für was stehen allgemein? Als ein Tier steht er für ein Königreich. Und das Königreich jetzt, das nach Babylon kam, war, das wissen wir, haben wir gestern schon gelernt, Medo-Persien, ganz genau. Und hier sehen Sie auch die drei Rippen. Die drei Rippen offensichtlich stehen für die drei Provinzen, die Medo-Persien eingenommen hat. Das war Babylon, Lydien und Ägypten, die Sie da hier sehen können. Und Medo-Persien hat das getan. Das dritte Tier war ein Panther, wie wir gesehen haben. Und der Panther hatte wie viele Köpfe? Vier Köpfe. Und wie viele Vögel? Flügel, wollte ich sagen. Wie viele Flügel? Auch vier. Jetzt ein Leopard ist ein relativ schnelles Tier. Man sieht ihn relativ selten. Ich hatte die Gelegenheit, vor wenigen Tagen im Urwald von Ghana zu sein. Im tropischen Regenwald. Und da gibt es Leoparden. Ich habe natürlich keinen gesehen, weil die haben natürlich mehr Angst als wir vor ihnen. Aber die gibt es immer noch, nicht wahr? Und das war ein interessantes Gefühl, durch den Wald zu gehen und zu wissen, naja, vielleicht liegt er da irgendwo und guckt und schnuppert. Leoparden. Oder Panther. Und das nächste Reich, das kommen sollte, sollte offensichtlich ein schnelles Reich sein. Denn wir wissen, Panther und Leoparden sind besonders schnell, vor allem wenn sie Flügel haben. Dann hat man Erinnerung, sie fliegen mehr, als sie laufen. Und welches dritte Reich kam auf Medo-Persien? Haben wir gestern auch gelernt. Das waren die Griechen. Das heißt, wir sehen hier in Daniel 7, dass sich im Wesentlichen all das wiederholt, was in Daniel 2 gesagt worden ist, nur mit zusätzlichen Informationen. Welche zusätzlichen Informationen haben wir schon gelernt bis hierhin? Was haben wir über Babylon gelernt, was wir vorher noch nicht gewusst haben? Was war das Wappen, genau? Was noch? Das Gold, das wussten wir schon aus Daniel 2. Was haben wir in Daniel 7 über den, nur als kurze Wiederholung, was haben wir gerade gesehen über den Löwen? Was ist mit ihm passiert? Vielleicht haben wir das nicht so deutlich herausgestellt. Die Vögel wurden ihm ausgerissen und er bekam ein menschliches Herz. Ich war das etwas mit ihm, hat sich etwas verändert. Das war in Daniel 2 noch nicht deutlich mit dem goldenen Haupt, nicht wahr? Was haben wir über den Bär erfahren, was wir noch nicht wussten über Medo-Persien Daniel 2? Er war geknickt. Und wofür stand das? Was bedeutet das, dass er auf einer Seite aufgerichtet war? Eins war stärker als das andere, genau. Das heißt, wir sehen also, wie diese zusätzlichen Informationen in Daniel 7, das, was wir schon wissen, vertiefen. Es war eine Koalition, Medo-Persien. Und hier bekommen wir also weitere Informationen über das Königreich Griechenland. Und zwar, dass es 4 Köpfe hatte. Als nun Griechenland die Welt erobert hat, hier können Sie das sehen, da ging es los, da ist Griechenland, eigentlich ist es Makedonien, um genau zu sein. Denn Alexander war Makedonier, hat aber das ganze Griechenland vereinigt und dann sind sie losgezogen. Wissen Sie, wie viele Jahre es gedauert hat, bis er diesen ganzen Bereich hier erobert hat? Wie viele Jahre, was schätzen Sie? 20 Jahre? 30 Jahre? 10. Wie lange haben die Amerikaner gebraucht, um das hier zu beherrschen? Alexander hat 8 Jahre gebraucht, um das alles zu beherrschen. In 8 Jahren. Und er hatte keine GPS und er hatte keine Panzer und all die großen modernen Waffen, die waren. Er hatte einfach nur Reiter und Speer und Schild und Schwert, nicht wahr? In 8 Jahren hat er die ganze Welt, die damals bekannt war, erobert, hat sich sogar zum Pharao krönen lassen. Haben Sie das gewusst? Pharao Alexander. Und irgendwann, wissen Sie, warum er aufgehört hat, die Welt zu erobern? Wissen Sie, warum er aufgehört hat, die Welt zu erobern? Es gab nichts mehr. Der stand irgendwo hier dann am Indus und dann im Himalaya-Gebirge und seine Fußsoldaten haben sich beschwert und gesagt, hier kommt nichts mehr. Wir streiken jetzt, wir ziehen wieder zurück, weil was sollen wir noch erobern? Wir haben die ganze Welt unter uns. Ja? Hätten Sie gewusst, dahinter noch China kommt, vielleicht wären Sie weitergegangen, nicht wahr? Haben Sie nicht gewusst, haben Sie halt später erfahren. Aber so war auch das Reich schon ziemlich groß, nicht wahr? Und Alexander der Große ist dann zurück und hat seine persische Prinzessin geheiratet. Die ist dann auch schwanger geworden. Und dann ist ein Unglück passiert. Nämlich, Alexander der Große ist gestorben. Es gibt verschiedene Legenden. Manche sagen, er ist daran gestorben, er ist daran gestorben. Die Legende, die ich am meisten gehört habe, ist, dass er sich zu Tode gesoffen haben soll. Mit einem Becher, mit dem sogenannten Herkulesbecher, den man kaum als Becher bezeichnen kann, muss man schon als großes Gefäß bezeichnen, der wohl 9 Liter Wein gefasst hat. Und die hat er alle auf einmal ausgetrunken. Und hat er Fieber bekommen. Da musste er nicht mehr warten, dass er Krebs bekommt. Ist an der gleichen Nacht noch gestorben. Und hier ist eine praktische Lektion für uns. Die Bibel sagt an einer Stelle, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele. Alexander der Große, ein fantastisches Beispiel dafür. Und als er gestorben ist, war das sein Sohn noch im Bauch seiner Prinzessin Roxanne und konnte eben nicht regieren. Und sein Bruder, sein Halbbruder Philipp, war mental der Sache nicht gewachsen. Ich meine, das gehört einiges dazu, so ein Weltreich zu regieren. So zerbrach das Reich unter den Generälen. Und es gab dann 4 Generäle mit Namen Lysimachus, Kassander, Seleukos und Ptolemäus, die das dann aufgeteilt haben. Unter sich, werden wir ein andermal noch ausführlicher behandeln. In Daniel 7 kommt dann jetzt das 4. Tier. Und das 4. Tier hatte welche Eigenschaften? Was für ein Tier war das eigentlich? Was für eine Tierart war das? Wird nicht gesagt, nicht wahr? Der Künstler hat sich hier vorgestellt, vielleicht eine Art Dinosaurier oder was, vielleicht eine Drache. Jedenfalls schrecklich und außerordentlich stark. Und es hatte was? Eiserne Zähne. Und warum ist das interessant, dass es eiserne Zähne waren? Weil es ist das wievielte Tier? Es ist das 4. Tier. Und das 4. Metall in Daniel 2 hat Eisen. Das heißt, unsere Zuordnung Gold, Babylon, also Gold, Bär, Silber. Was war das 2. Tier? Was habe ich gesagt? Ich denke zu schnell. Also Gold, Löwe, dann Bär war das 2. Tier natürlich, zu Silber und dann Bronze zum Panther und Eisen zum schrecklichen Tier, das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern es ist genau das, was die Bibel sagt. Eiserne Zähne. Und das eiserne Tier, haben wir gestern schon gesagt, war Rom. Ganz genau. Daniel wollte darüber sichere Auskunft haben. Er wünschte sichere Auskunft, denn Daniel hatte die gleiche Eigenschaft wie Nebukadnezar. Was wollte Nebukadnezar auch nicht haben? Wo wollte man sich nicht mit beschäftigen? Mit Interpretation, nicht wahr? Mit Deutungen. Er wollte Fakten. Und so wollte auch Daniel Fakten. Er wollte eine sichere Auskunft. Und so wird ihm gesagt, das ist das vierte Reich, das auf Erden sein wird. Es wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden. Es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und das war natürlich das schreckliche Rom. Und dann sollten da 10 Hörner sein, die aus jenem Reich emporkommen würden. Jetzt wird es sehr, sehr interessant. 10 Hörner. Was folgte auf Eisen in Daniel 2 nochmal? Können wir uns erinnern? Was folgte auf Daniel 2? Eisen und Ton, ganz genau. Und hier folgen jetzt 10 Hörner. Und diese 10 Hörner sollen bedeuten, dass aus jenem Reich, welches Reich ist das nochmal? Es ist das Reich? Das Römische Reich. Dass aus jenem Reich 10 Könige oder 10 Reiche emporkommen würden. Wir haben also gestern gesehen, Europa, die Verbindung von Eisen und Ton, dieses Europa ab 476, das ist das Datum, wo Rom gefallen ist, ist der nächste Machtbereich gewesen. Aber wir bekommen hier wieder ein neues Indiz, eine neue Information über dieses Europa. Es sollten genau wie viele Königreiche sein? 10. Das heißt, wir können sehen, wie Daniel 7 all das wiederholt, was Daniel 2 sagt, nur weitere Informationen gibt. Können wir das Prinzip verstehen? Und das ist in der Bibel ständig so. Wenn Sie in der Bibel etwas lesen, wird das immer nur wiederholt, was woanders schon steht. Und wenn man das miteinander vergleicht, kann man immer tiefer und tiefer und tiefer hineintauchen in diesen Bibelcode. Und das ist sehr interessant und sehr wichtig zu verstehen. Nun, was hat es mit diesen 10 europäischen Stämmen auf sich? Hier habe ich sie mal aufgelistet und wir machen eine kleine gemeinsame Übung, um unser historisches Wissen zu stärken und zu festigen oder vielleicht auch wieder aufzufrischen. Wir hatten die Angelsachsen, Franken, Westgoten, Lombarden und Burgunder. Und Sie sagen mir, wer sind die Angelsachsen heute? Das sind die Engländer, ganz genau. Wer sind die Franken? Das ist nicht schwer, oder? Die Franzosen. Wer sind die Westgoten? Spanien. Ah, im Westen, nicht wahr? Die Spanier, genau. Und dann haben wir die Lombarden. Die Lombarden sind die? Italiener, genau, die Italiener. Und dann haben wir die Burgunder. Die Burgunder stehen für die? Schweiz. Ganz genau. Einige von Ihnen sind gut informiert. Und dann haben wir einige andere. Da haben wir die Sueben. Wer sind die Sueben? Schweden? Klingt so ähnlich wie Sueben, Schweden. Oder sind das vielleicht sogar die Schwaben? Sueben, Schwaben. Es sind die Portugiesen, ganz genau. Es ist Portugal. Und dann, ja, dann kommen sie. Haben wir schon gesehen? Sie kommen. Wer ist da? Wer sind es? Die? Die Deutschen, die Alemannen. Ja, wir sind auch in der biblischen Prophetie verzeichnet. Nur mit so einem kleinen Hörnchen, nicht wahr? Unbedeutend. Nicht besonders wichtig, wird nicht viel Wort, nicht viel Aufhebens um uns gemacht, aber wir sind dabei. Das ist doch schön. Und dann kommen die Heroler. Wer sind die Heroler? Wer sind die Heroler? Die Heroler gibt es nicht mehr. Genauso wenig wie die Ostgoten und die Vandalen. Manch einer glaubt, die Vandalen gibt es doch, oder? Die leben immer des Nachts zwischen den Parkbänken und machen die kaputt. Aber das sind nicht die wirklichen Vandalen. Die wirklichen Vandalen scheinen auch ziemlich zivilisiert gewesen zu sein, auch wenn sie dem Römischen Reich sehr zu schaffen gemacht haben. Aber diese 3 Stämme existieren nicht mehr. Und eine der Fragen, die wir uns heute Abend stellen wollen, ist, warum? Was ist passiert mit diesen 3 Stämmen? Und es scheint so zu sein, aber bevor wir das machen, eine kurze Wiederholung über all das, was wir bisher gelernt haben, okay? Wir haben Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom und dann das geteilte Europa. Und wenn Sie wirklich fleißig sind und Ihren Nachbarn beeindrucken wollen, dann notieren Sie sich die Daten und halten das nächste Mal beim Nachbarschaftsplausch einen kleinen Geschichtsvortrag über das, was Sie gelernt haben bei Ausweg 2012. Soweit erstmal klar? Sind wir alle auf derselben Seite? Das ist das, was die Bibel in Daniel 2 sagt. Das ist die Bibel, was die Bibel in Daniel 7 sagt. Und langsam entschlüsseln wir den Code dessen, was die Bibel uns zu sagen hat. Aber warum sind diese drei Hörner hier ausgerissen worden? Und es scheint so zu sein, als ob das zu tun hat mit diesem ominösen kleinen Horn. Dieses kleine Horn, das offensichtlich dafür verantwortlich ist, dass drei andere Hörner zu dieser Zeit ausgerissen wurden, verdient unsere besondere Beachtung. Das heißt, während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf und drei der folgenden Hörner wurden vor ihm ausgerissen und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Und über das andere Horn, das emporstieg und vor dem drei ausfielen, nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Daniel wollte wissen, was hat es mit diesem Horn auf sich? Denn von all den Symbolen in Daniel 7 ist das mit Abstand das Symbol, wo Daniel am meisten Informationen bekommt. Es scheint das zu sein, was am wichtigsten für uns als Bibelleser ist. Ja, es ist schön zu wissen, da gab es Babylon und Medo-Persien und Griechenland und man kann sehen, die Bibel hat das alles Jahrhunderte, und ich hoffe, Sie haben diesen Punkt bemerkt, Jahrhunderte im Voraus vorhergesagt, und zwar bis ins Detail, dass da eine Spaltung des griechischen Reichs sein wird und all die verschiedenen Dinge. Alles vorhergesagt, aber die Bibel möchte uns auf einen Punkt hinweisen, nämlich auf dieses kleine Horn. Es heißt ja, ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Und dann heißt es, ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird drei Könige erniedrigen. Er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Wir haben eine ganze Reihe von Hinweisen über dieses kleine Horn und wir wollen diesen Code knacken, wir wollen verstehen, was meint die Bibel damit wirklich. Und das ist etwas, was wir jetzt uns anschauen wollen. Wen symbolisiert dieses kleine Horn, das jetzt in dieser biblischen Prophezeiung zu solcher Prominenz wächst? Prüfen wir die Indizien. Wir haben einige Hinweise in diesem Kapitel und wir wollen sie uns wie ein Detektiv nach und nach anschauen, um zu sehen, können wir allein aufgrund dessen, was der Text selber sagt, also nicht was irgendwelche Theologen, irgendwelche Experten oder Statistiker ausgerechnet haben, sondern können wir aufgrund dessen, was der Text selbst sagt, herausfinden, mit unserem eigenen gesunden Menschenverstand und der Hilfe des Heiligen Geistes, worum es sich bei diesem kleinen Horn handelt. Prüfen wir die Indizien. Punkt Nummer 1. Woher steigt es auf? Es steigt auf aus dem vierten Tier. Macht das Sinn? Das kleine Horn kommt nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern es steigt aus dem vierten Tier vor. Ist das logisch? Steht da nicht, ja? Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf. Und das vierte Tier stand für Rom. Das heißt, das kleine Horn, was immer es darstellt, es muss woraus hervorkommen? Es muss aus Rom hervorkommen. Alles andere wäre keine wahrhaftige Auslegung dieses Textes. Zweitens, es stieg zwischen denselben auf. Und denselben bezieht sich hier auf die Hörner. Das heißt, während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf. Und zwischen denselben bezieht sich auf die Hörner. Und die Hörner stehen für die europäischen Nationen. Mitten unter den europäischen Nationen. Das heißt, dieses kleine Horn kann nicht in West-Nord-Schottland sein. Macht das Sinn? Es kann auch nicht in der Türkei sein. Es muss irgendwo in der Mitte von Europa sein, zwischen den europäischen Nationen. Steht das im Text? Oder denken wir das aus? Steht im Text, oder? Okay, müssen wir keine Buchstaben zählen, nicht wahr? Steht direkt da. Dritter Hinweis. Wenn er kommt, oder wenn dieses Horn kommt, werden drei Hörner vor ihm ausgerissen oder auch erniedrigt werden. Das heißt, diese drei Stämme, die Heruler, die Vandalen und die Ostgoten, werden ausgerissen, sodass der Weg bereitet wird für dieses kleine Horn. Nun, was haben wir noch? Also das sind die Heruler, Vandalen, Ostgoten. Viertens haben wir den Hinweis, dass dieses Horn nach ihnen aufkommen. Und nach ihnen bezieht sich worauf? Auf die 10 Hörner, nicht wahr? jetzt, wir haben bereits gesehen, Rom fiel im Jahre 476 nach Christus. Das heißt, wenn es nach ihnen kommen sollte, muss dieses kleine Horn nach 476 nach Christus in irgendeiner Weise auf die politische Weltbühne gekommen sein. Es kann nicht davor sein, das kann also nicht sich um China handeln oder um andere Nationen. Es muss nach 476 nach Christus kommen. Fünfter Hinweis. Es wird wie sein? Verschieden sein von seinen Vorgängern. Und das bedeutet also, es wird nicht genauso sein. Logisch, nicht? Wenn es verschieden ist, kann es nicht genauso sein. Jetzt, das bedeutet, der Charakter dieser Macht, dieser Nation, dieses Reiches muss irgendwie anders sein. Ein andersartiger Charakter. Man muss deutlich unterscheiden können zwischen diesen Weltreichen, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und dann dieser neuen Macht, die da emporkommt, die in irgendeiner substanziellen Art und Weise so ganz anders sein wird. Macht das Sinn? Ja, macht Sinn. Gehen wir weiter. Ich schaute, wie dieses Horn was führte? Krieg. Wir haben heute nach der Pause einen weiteren Vortrag, der heißt Der Krieg, da werden wir noch mehr darüber sagen. Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte. Mit wem? Mit den Heiligen und sie überwand. Jetzt die Frage ist, wie kann man Krieg führen mit den Heiligen? Sind die Heiligen nicht im Himmel dort oben, zu denen man beten kann? Wie kann man mit denen Krieg führen? Die Frage ist, was meint die Bibel, wenn sie von Heiligen spricht? Was meint die Bibel, wenn sie mit Heiligen redet und argumentiert? Wer sind Heilige? Sind Sie Heilige? Ja. Einige sagen ganz deutlich nein. Einige sagen ganz deutlich ja. Die meisten haben sich ein bisschen zurückgehalten. Bin mal gespannt. Ich wäre gerne gehört, was Sie gesagt haben vor dem Livestream. Sind Sie ein Heiliger? Schauen wir mal, was die Bibel sagt, wer Heilige sind. Wir lesen hier an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die was? An die geheiligten Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Jetzt waren diese Heiligen im Himmel oder waren die auf der Erde? Ja, auf der Erde, sofern wir überzeugt sind, dass Korinth eine griechische Stadt auf dem Erdboden ist, nicht wahr? Nicht im Himmel. Die waren in Korinth, in einer griechischen Stadt und Paulus nennt sie Heilige. Also was ist die Definition von Heiligen? Hier finden wir in der Bibel eine Definition, wer Heilige sind. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Das heißt, alle Menschen, die zwei Dinge tun. Was sind die beiden Dinge? Die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus bewahren. Die werden als Heilige bezeichnet. Und wenn ich jetzt Krieg führe gegen Heilige, dann führe ich Krieg gegen Menschen, die offensichtlich was tun. Die den Glauben Jesu, den Glauben an Jesus bewahren und die Gebote Gottes halten. Die Bibel sagt, Heilige sind deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Das heißt, wenn jemand nach der Bibel lebt und die Bibel zur Richtschnur seines Lebens macht, dann ist er nach der Bibel ein Heiliger. Vielleicht stellen Sie jetzt gerade fest zum ersten Mal in meinem Leben, hey, dann bin ich ja wahrscheinlich auch ein Heiliger. Das heißt nicht, dass wir in allem, was wir tun, automatisch gleich heilig leben, nicht wahr? Aber das ist das, was die Bibel sagt. Wir können Heilige sein, indem wir einfach Gott folgen, seinen Geboten folgen, seinem Wort folgen und diese Macht, die in diesem kleinen Horn hier dargestellt wird, würde offensichtlich gegen solche Menschen vorgehen und gegen sie kämpfen. Also ein Krieg, man könnte sagen, ein Krieg gegen bibeltreue Christen, gegen Christen, die das Wort Gottes ernst nehmen, die den Glauben an Jesus bewahren und sich nicht davon abbringen lassen. Und dann heißt es hier, er wird, das ist der siebte Hinweis, er wird, was ist das nächste Wort? Er wird freche Reden oder große Dinge reden gegen den Höchsten. Wer ist der Höchste in der Bibel? Gott, der Vater, nicht wahr? Der Höchste. Und wenn ich große Dinge, freche Dinge gegen Gott rede, dann nennt man das auch Blasphemie, nicht wahr? Oder was ist das deutsche Wort für Blasphemie? Gotteslästerung. Eine Macht, die ganz offensichtlich nicht nur gegen Gottes Volk agieren würde, sondern sogar gotteslästerlich gegen Gott selbst. Das sind starke Worte, oder? Starke Worte. Wir bleiben einfach bei dem, was die Bibel selbst sagt. Und dann heißt es, er wird danach trachten, achtes Kennzeichen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Offensichtlich soll hier der Versuch unternommen worden sein, etwas zu ändern, nämlich Zeiten und Gesetz. Sehr, sehr wichtig. Zeit und Gesetz. Und das ist der letzte Hinweis, den wir nehmen wollen, als neunter Hinweis. Sie werden in seine Gewalt gegeben, für wie lange? Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Also insgesamt könnte man sozusagen dreieinhalb Zeiten. Jetzt dreieinhalb Zeiten klingt wie so ein bisschen kryptisch, nicht wahr? die Bibel ist immer wieder so symbolisch und so kryptisch und wir werden gleich wieder den Bibelcode anwenden, also nicht den Bibelcode, sondern den wahren Bibelcode anwenden müssen, um herauszufinden, was diese 3,5 Zeiten bedeuten. Also wir haben eine ganze Reihe von Hinweisen hier im Text, die schon uns deutlich machen, dieses kleine Horn kann nicht der Fernseher sein. Ich habe schon Leute sagen hören, das ist der Fernseher. Warum kann es nicht der Fernseher sein? Helfen Sie mir. Warum ist es nicht der Fernseher? Obwohl der Fernseher kam nach 476, nach Christus. Das kam er schon. Zwar deutlich später, aber er kam danach. Aber warum kann das trotzdem nicht sein? Der Fernseher kommt nicht aus dem Römischen Reich, nicht wahr? Ganz genau. Und was noch? Also der Fernseher ist kein Königreich, obwohl manche würden sagen, das ist schon ein Königreich, nicht wahr? Das ist mein Königreich. Hoffentlich nicht. Hoffentlich ist es nicht Ihr Königreich. Genau. Der Fernseher hat nichts damit zu tun, dass die Heruler, Ostgoten und Vandalen ausgerissen wurden, oder? Manche sagen, ah, das kleine Horn, das könnte der Islam sein. Das ist der Islam. Und deswegen, der Islam kämpft ja gegen die Christen angeblich, nicht wahr? Und dann wird gehetzt und dann ging das hin und her, nicht wahr? Aber warum kann es nicht der Islam sein? Helfen Sie mir. Der Islam kam nicht aus Rom hervor. Warum noch? Der Islam kommt ja aus Europa, ganz genau. Er sollte mitten in Europa entstehen, nicht wahr? Und der Islam ganz offensichtlich nicht in Europa stand. Das heißt, dieses kleine Horn ist auch nicht der Islam. Es ist nicht der Fernseher, nicht der Islam und viele andere Dinge nicht, die behauptet werden. Die Frage ist nun, was ist dieses kleine Horn? Worum handelt es sich wirklich? Bevor wir das anschauen, wollen wir eine erstaunliche Parallele noch kurz betrachten, die uns jetzt in das Neue Testament katapultiert. In 2. Thessalonicher, Kapitel 2 und dort Vers 1 und 2 lesen wir, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der was? Wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Haben wir gestern über die Wiederkunft gesprochen, ja oder nein? Ganz genau. Paulus spricht jetzt auch über die Wiederkunft Jesu. Wir haben gesehen, das ist das Letzte, was kommen würde in Daniel 2, nicht wahr? Gold, Silber, Bronze, Eisen, Eisen und Ton. Und dann der Stein, der für Jesus Christus steht, für die Wiederkunft. Und Paulus sagt, wir bitten euch aber, wegen der Wiederkunft, wegen diesem Stein, unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Also Paulus hat ganz deutlich gesagt, glaubt nicht, dass in meiner Zeit Jesus wiederkommen wird. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, ja, die Christen, die warten schon seit 2000 Jahren darauf, dass Jesus wiederkommt. Wird ja langsam Zeit, oder? Schon mal gehört? Wie soll man jetzt dieser Prophezeiung glauben? Die Christen warten doch schon seit 2000 Jahren drauf. Ich sag Ihnen was. Paulus, der einer der ersten Christen war, wusste, dass Jesus nicht zu seiner Zeit kommen würde. Sondern Paulus wusste, da muss nach der Prophetie noch etwas passieren. Wenn also das nächste Mal Ihnen jemand sagt, oh, die Christen warten schon seit 2000 Jahren, dann können Sie sagen, nee, die Christen, die die Bibel kennen, wissen, das konnte vor 2000 Jahren noch nicht geschehen. Da sollte noch etwas kommen. Da sollte noch etwas passieren. Und Paulus sagt es. Er sagt, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Frage, was hat Jesus gesagt seinen Jüngern? Als erstes Zeichen, als sie fragen, wann wird es geschehen? Was ist das Zeichen deiner Ankunft? Was sagt Jesus als erstes? Habt Acht, dass euch niemand verführt. Und sagt Paulus, genau, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss, was ist das nächste Wort? Unbedingt. Was heißt unbedingt? Ohne Bedingung, ja? Das ist also, es ist absolut, es ist, diese Sache, die hier steht, hat keine Bedingung. Es ist also nicht etwas, was entweder passiert oder nicht, wenn die Bedingung eintrifft oder nicht. Es kommt unbedingt. Es kommt zuerst der Abfall. Jetzt, was heißt Abfall? Was bedeutet das Wort Abfall? Da sind zwei Worte drin. Da haben wir das Wort Ab und das Fall, nicht wahr? Was heißt Fall? Fall, nicht wahr? Da fällt etwas ab. Jetzt, wenn etwas abfällt, dann geht es nach unten, nicht wahr? Etwas sinkt. Etwas hat nicht mehr den Standard, das Level wie früher. Es kommt zu einem Abfall und der Mensch, der Sünde geoffenbart wird, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles, was ist das nächste Wort? Erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Klingt ein bisschen nach dem, was wir in Daniel 7 gelesen haben, nicht wahr? Ein bisschen Blasphemie und Kampf gegen Gottes Dienst und all die verschiedenen Dinge. Nun, dieser Vers, dieser Abschnitt ist sehr, sehr interessant. Wir wollen uns drei Fragen stellen. Erstens, was bedeutet Mensch der Sünde? Zweitens, was bedeutet Sohn des Verderbens? Und drittens, was bedeutet der Tempel Gottes? Denn das waren die Schlüsselelemente hier, nicht wahr? Es muss der Abfall kommen, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der sich in den Tempel Gottes setzt. Also was bedeuten diese drei Dinge? Frage, was bedeutet der Mensch, Verzeihung, der Sünde? Hier haben wir die biblische Definition für Sünde. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die was? Gesetzlosigkeit. Merken Sie sich diese Definition, auch die Sie live zuschauen. Sünde in der Bibel ist Gesetzlosigkeit per Definition. Das heißt, ein Mensch der Sünde könnte auch anders umformuliert sein. Helfen Sie mir, ein Mensch der Gesetzlosigkeit. Ein Mensch der Gesetzlosigkeit, ganz genau. Übrigens, wie viele Gesetze muss man übertreten, damit man gesetzlos handelt? Jakobus sagt uns, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Das heißt, gesetzlos meint nicht, ich schmeiße alle Gesetze über Bord, sondern es kann auch bedeuten, ich schmeiße nur einige über Bord oder ich halte nur einige nicht oder ich verstoße bewusst gegen einige bestimmte. Auch das würde dann Sünde sein oder Gesetzlosigkeit. Und wir hatten ja hier gesehen, dass dieses kleine Horn versuchen würde, Zeiten und Gesetz zu ändern. Wir hatten gesehen, es würde eine Augen haben wie ein Mensch, nicht wahr? Und hier haben wir die Änderung des Gesetzes. Änderung des Gesetzes wäre ein Übertreten des Gesetzes, richtig? Übertreten des Gesetzes ist Sünde und Sünde ist? Übertreten des Gesetzes, ganz genau. Deswegen könnten wir hier den Menschen der Sünde direkt in Daniel 7 sehen. Nun, gehen wir weiter. Was bedeutet der Sohn des Verderbens? Starke Worte, oder? Stell dir vor, jemand spricht auf der Straße zu Ihnen und sagt, Sie sind der Sohn oder die Tochter des Verderbens. Das klingt gefährlich, oder? Das ist keine leichte Sprache. Das könnte fast schon beleidigend wirken. Aber die Bibel benutzt dieses Wort aus einem ganz bestimmten Grund. Denn dieser Ausdruck Sohn des Verderbens, raten Sie mal, wie oft kommt er vor in der Bibel? Er kommt nur zweimal vor. Einmal offensichtlich in 2. Thessalonicher, das zweite Mal in folgender Stelle. In Johannes 17, Vers 12 heißt es, als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Wer spricht hier? Hier spricht Jesus, richtig? Und Jesus spricht über wen? Wenn er sagt, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, keiner von ihnen ist verloren gegangen. Über wen spricht er hier? Er spricht über seine Jünger, über all die Menschen, die ihm nachgefolgt sind. Und dann sagt er, als nur der, was? Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wurde. Jetzt, über wen spricht er hier? Welcher Apostel, welcher Jünger ist von Jesus abgefallen? Judas, richtig? War Judas am Ende ein Feind von Jesus? Ja oder nein? Aber war Judas ein Feind, der von außen gekommen war, der sozusagen sich offen gegen Jesus gestellt hat? Ja oder nein? Wenn das wahr ist, dann stehen wir vor einer interessanten Entdeckung, wo wir einen kurzen Moment innehalten wollen. Sohn des Verderbens in der Bibel bedeutet ein Feind sozusagen im System. Ein Feind von innen, der nach allem menschlichen Dafürhalten bis kurz vor der Kreuzigung noch als loyaler Jünger Jesu galt. Wenn dieser Mensch der Sünde, dieses kleine Horn, als Sohn des Verderbens bezeichnet wird, dann bedeutet das, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass es sich um eine Macht handelt, die gegen Gott kämpft, nicht von außen, also kein atheistischer Herrscher, sondern um eine Macht handelt, die gegen Gott kämpft von innen. Und das ist übrigens auch die beliebteste und beste Angriffstaktik, die es überhaupt gibt, oder? Von innen. Ein Angriff von innen. Ein Angriff, also eine Macht, die offensichtlich, wenn also Judas in der Nähe Jesu war und Jesus nachgefolgt ist, zumindest äußerlich, dann scheint es also eine Macht zu sein, die auch offensichtlich christlichen Charakter haben muss. Und das wäre auch die Erklärung dafür, warum sie so andersartig ist als all die anderen. Denn Rom und Babylon und Medo-Persien und Griechenland hatten keinerlei Bezug zum Gott der Bibel so sehr, oder? Bis auf wenige Ausnahmen. wo wir gleich bei dem Thema sind. War das Babylonische Reich eine christliche Nation? Gab es Menschen in Babylon, die Gott angenommen haben? Wir werden uns noch damit beschäftigen, dass es dort einen König gab, wir haben ihn schon genannt, Nebukadnezar, der tatsächlich den Gott des Himmels angenommen hat. War Medo-Persien eine christliche Nation? Konnte auch keine christliche Nation sein, weil Christus dann gar nicht gekommen war, nicht wahr? Aber gab es dort Menschen, die dem Gott des Himmels Ehre gegeben haben? Definitiv. Waren die Griechen eine religiöse, der Bibel folgende Nation? Gab es dort Menschen, die zu Jesus gekommen sind? Griechen. Definitiv. Sogar eine ganze Reihe von Griechen, nicht wahr? Und waren die Römer eine Nation, die der Bibel gefolgt sind? Nein. Gab es Römer, die sich Jesus anvertraut haben und dann seine Nachfolger? Jesus sagt sogar, dass einige römische Hauptmänner größeren Glauben gehabt haben als seine eigenen Jünger. Das heißt, man kann ein Römer sein, man kann ein Perser sein, ein Grieche sein und Teil eines bösen, gegen Gott gerichteten Systems sein und trotzdem ein Kind Gottes. Nun, früher oder später wird man eine Entscheidung fällen müssen. Aber es zeigt uns ganz deutlich, dass die Bibel hier nicht davon spricht, dass Menschen, die in diesem System oder in dieser Nation, in diesem Königreich sind, dass sie alle verloren sind, oder? Wird das deutlich? Ich bin in der DDR aufgewachsen. Wer von Ihnen ist in der DDR aufgewachsen? Einige. Wunderbar. Einige Ossis. Ich freue mich über alle, die auch live zuschauen. Aus dem Osten der Republik. Jetzt, nach allem geschichtlichen Wissen, das wir haben, war die DDR wirklich ein Rechtsstaat, so wie wir uns wünschen? Nicht wirklich, oder? Aber bin ich deswegen ein böser Mensch, ein schlechter Mensch? Nicht wirklich, oder? Und wie ist es mit den Menschen in Nordkorea? Sind das böse Menschen? Schlechte Menschen? Nein. Aber kann ich deswegen sagen, oh, weil ich möchte den Menschen in Nordkorea nichts Böses und ich möchte sie nicht verletzen, deswegen behaupte ich einfach, Nordkorea ist ein ganz wunderbares Land. Kann ich das machen? Kann ich einfach sagen, das System in Nordkorea ist wunderbar, weil ich will die Menschen nicht verletzen? Das würde doch keinen Sinn machen, oder? Gerade weil ich den Menschen dort helfen will, soweit es möglich ist, zeigen wir, dass bestimmte Nationen nicht so regiert werden, wie sie regiert werden sollten, richtig? Und genauso sollten wir auch das Thema des kleinen Horns angehen. Wenn wir eine Macht entdecken, die offensichtlich nicht so regiert, wie sie regieren sollte, nicht das tut, was sie tun sollte, und der viele Menschen in der Vergangenheit angehangen haben. Fangen wir uns die dritte Frage an, und die macht das ganz deutlich. Was bedeutet der Tempel Gottes? Es heißt hier in Epheser, so seid nun ihr nicht mehr Fremde oder Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen. Und dann heißt es, ihr seid zusammengefügt im letzten Abschnitt des Verses, wächst der ganze Bau zu einem heiligen was? Tempel im Herrn. Das heißt, eine Gemeinde ist sozusagen wie ein Tempel. Und wenn sich jemand in den Tempel Gottes hineinsetzt und ausgibt, er sei Gott, was macht dieser Mensch dann? Er setzt sich in die Gemeinde, in das Volk Gottes, in die Christenheit hinein. Das heißt, die Bibel beschreibt hier eine Macht, die mitten in Europa aus Rom hervorkommend sich in die Christenheit hineindrängen würde, sich christlich ausgeben würde und gleichzeitig einen Krieg führen würde gegen die Bibel. Nun, wie setzt man sich in Gottes Volk? Einige Schreiber der Bibel haben enorme Warnungen der nächsten Generation überlassen. Es hieß hier, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied, sagt das Paulus, räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer, was? Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Das heißt, Paulus sagt, es kommt die Zeit, da wird es einen Abfall geben. Ja, in der ersten Generation der Christenheit war alles noch wunderbar, als das Neue Testament entstand. Aber Paulus sagt, hütet euch, in nur kurzer Zeit werden aus eurer Mitte, das heißt aus der Christenheit selbst, Leute aufstehen, die verkehrte Dinge reden werden. Und die werden dann viele Jünger abziehen. Und das ist das, was wir gesehen haben. Und Paulus sagt, und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Dieses kleine Horn, dieser Mensch der Sünde, dieses System, das dort kommen sollte, vor der Wiederkunft, sollte zu einer bestimmten Zeit geoffenbart werden. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Als Paulus schrieb, welche Nation, welches Reich nach Daniel 2 und Daniel 7 war gerade an der Weltherrschaft? Das war Rom, nicht wahr? Das war Eisen. Das war das schreckliche Tier. Und er sagt, solange dieses vierte Tier, dieses vierte Metall noch an der Macht ist, kann das fünfte nicht kommen. Aber wenn das vierte weg ist, dann kommt diese fünfte Macht. Und dann heißt es, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Meine Frage heute Abend ist, egal wo sie herkommen, egal was ihr Hintergrund ist, haben sie Liebe zur Wahrheit? Das ist ein entscheidender Punkt. Oh ja, wir wollen die Wahrheit auch in Liebe sagen, nicht wahr? Aber haben wir noch Liebe zur Wahrheit? Denn die Bibel sagt uns manchmal Wahrheiten, die uns vielleicht im ersten Moment schmerzen können. Wo wir sagen, wow, das bin ich ganz schön betroffen. Aber mit der Liebe zur Wahrheit können wir dankbar sein, dass Gott uns hilft, bestimmte Dinge zu erkennen, die wir erkennen müssen. Wir haben gestern gesehen, dass der Abschluss von Daniel 2 waren Ton und Eisen, und Ton und Eisen standen für Kirche und Staat. Ja, wir haben gesehen, es war das geteilte Europa, aber wir haben gesehen, das geteilte Europa bedeutet gleichzeitig Kirche und Staat. Und in Daniel 7 können wir sehen, wie beides seine Berechtigung hat, denn auf das vierte Tier folgen 10 Hörner und die 10 Hörner stehen für die europäischen Stämme, nicht wahr? Geteiltes Europa. Aber neben den 10 europäischen Stämmen kommt noch ein kleines Horn hervor und das soll anders sein. Und wofür steht das? Das steht für die Verbindung von Kirche und Staat. Ein Phänomen, das in Europa seinen Ursprung nahm. Wir sprechen von dem sogenannten mittelalterlichen Kirchenstaat, der das ganze Mittelalter, die europäische Geschichte bestimmt hat. Und ich prüfe mir ganz kurz, nur in wenigen Minuten, unsere Indizien und schauen, ob das miteinander übereinstimmt. Kam der mittelalterliche Staat aus Rom hervor, die mittelalterliche Kirche? Definitiv, hatte ihren Sitz dort sogar. War sie mitten in Europa? Rom liegt mitten in Europa. Ganz genau, sie durchdrang auch ganz Europa. Und egal, ob wir jetzt nach Frankreich gehen oder nach England, sie war überall, auch im sogenannten Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Und dann können wir geschichtlich feststellen, dass tatsächlich die Vernichtung dieser drei Stämme, der Heruler, Vandalen und Ostgoten in den Jahren 493, 534 und 538 nach Christus, merken Sie sich das Datum, dazu geführt hat, dass dieser mittelalterliche Kirchenstaat aufgebaut wurde. Und dann können wir sehen, dass auch das stimmt, denn 538 liegt zeitlich gesehen vor oder nach 476. Nach 476, nicht wahr? Es kam kurz, aber deutlich danach. War es ein andersartiger Charakter? Definitiv. Denn dieser Staat, dieser Kirchenstaat, war eben nicht nur ein Staat, er war gleichzeitig auch eine Kirche. Etwas, was es vorher nie in dieser Form gegeben hat. Eine Kirche, die gleichzeitig ein Staat ist. Ein Staat, der eine Kirche ist. Eine Vermischung von Dingen, die es eigentlich nach Jesus nicht geben sollte. Nun, was ist passiert? Hat denn dieser Staat auch Krieg geführt gegen bibeltreue Christen? Interessanterweise war das Mittelalter, in dem Englischen wird es genannt, the Dark Ages. Das ist die dunkle Zeit, nicht wahr? Es gab die Kreuzzüge und viele andere Dinge. Und eine der fundamentalsten Erstaunlichkeiten ist, dass in diesem sogenannten christlichen Mittelalter, im christlichen Abendland, die Bibel verboten war. Und als im Jahre 1299 das Konzil von Toulouse die Bibel auf den Index der verbotenen Bücher, übrigens das Konzil ist ja eine Kirchenversammlung, ja? Stellen Sie sich vor, heute würde eine Kirchenversammlung von der Bibel sagen, dieses Buch ist verboten. Erstaunlich, oder? Haben Sie es gewusst? Dass die Bibel ein verbotenes Buch war. Tatsache ist, dass Martin Luther Doktor der Theologie gewesen ist. Und als er Doktor der Theologie bereits gewesen ist, hat er irgendwann zum ersten Mal in seinem Leben eine Bibel gefunden. Man konnte im Mittelalter Doktor der Theologie sein und noch nicht einen einzigen Satz in der Bibel gelesen haben. Und dann im 8. April heißt es, das Konzil von Trient bestätigt das Bibelverbot und verbietet außerdem den Druck und Verkauf von Bibeln. Und was ist mit den Menschen passiert, die trotzdem festgehalten haben an der Bibel und die eine Bibel besessen haben und vielleicht sogar den Frevel begangen haben, die Bibel aus dem Lateinischen, das kein Mensch verstanden hatte, in ihre eigene Sprache zu übersetzen? Was ist mit denen passiert? Die wurden verfolgt, gemartert, getötet zu den Tausenden und Zehntausenden, Hunderttausenden und manche schätzen sogar in vielen Millionen Fällen sind Menschen, die Gebote Gottes und den Glauben Jesu, die Bibel bewahrt haben, umgebracht worden. Und das ist etwas, das egal welcher Konfession oder welcher Religion wir angehören, wir alle geschichtlich zeigen können. Und ist es nicht interessant, dass die Bibel uns darauf hinweist, dass genau das passieren würde. Viele Menschen fragen sich, ja, die Bibel, ja, ihr Christen, wisst ihr nicht, was die Kirche alles an schlechten Dingen getan hat, damals im Mittelalter? Und dann sage ich, ja, das stimmt. Meine Bibel hat das vorhergesagt. Die schlimmen Dinge, die im Mittelalter durch die Kirche verübt worden sind, sind kein Argument gegen die Bibel, im Gegensatz, sie sind ein Argument für die Bibel, denn die Bibel hat lange voraus, und zwar mehr als 2000 Jahre im Voraus diese Dinge benannt. Und zwar so, dass jeder sie hätte verstehen können. Und viele der Reformatoren haben das auch so verstanden. Bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, zur Pause. Ganz kurz, aber dieser mittelalterliche Kirchenstaat hat doch nicht von Blasphemie gesprochen, oder? Von Gotteslästerung? Nun, ich möchte einfach 2, 3 Zitate auf sie wirken lassen. Papst Leo der 13. Wir nehmen auf dieser Stelle, auf dieser Erde, die Stelle des allmächtigen Gottes ein. Das ist gewagt, oder? Der Papst ist von so großer Würde und so haben, dass er nicht nur ein Mensch, sondern Gott und der Stellvertreter Gottes ist. Im Mittelalter entwickelt sich diese Idee, dass dieser eine Mensch dort an der Spitze dieses Systems, dieses pyramidalen Systems, dieser eine Mensch von so enormer Unantastbarkeit ist, dass er eigentlich kein Mensch mehr ist, sondern Gott selbst. Und was hatte Paulus gesagt? Da wird jemand kommen in den Tempel Gottes und er wird ausgeben, dass er Gott sei. Paulus hat es gewusst, denn Paulus war ein Student der Danielschen Prophezeiung. Paulus hatte den Bibelcode geknackt. Er wusste, was passieren wird und deswegen hat er die Menschen gewarnt. Aber wahrscheinlich haben viele Christen das später nicht mehr so wahrgenommen oder wollten es nicht wahrnehmen und sind dann mitten ins Mittelalter hineingestolpert. Der Papst ist von so großer Autorität und Macht, dass er sogar göttliche Gesetze modifizieren, erklären und interpretieren kann. Der Papst kann göttliche Gesetze modifizieren, da seine Macht nicht von Menschen, sondern von Gott kommt und er als Vizeregent Gottes auf der Erde handelt. Woran, an welches Indiz erinnert sich dieses Zitat hier? Welches der neuen Indizien, die wir gesagt haben? Er wird sich unterstehen, dass Zeiten und Gesetze zu ändern. Wir wollen einfach ganz kurz im Schnelldurchlauf einfach mal vergleichen, wie die 10 Gebote, wie sie in jeder herkömmlichen Bibel, egal ob es eine evangelische, eine anglikanische, eine katholische Bibel, welche Bibel sie auch nehmen, selbst eine Zeugen Jehova Bibel, egal welche Bibel sie nehmen, die 10 Gebote verglichen mit den Katechismen, die aus dem Mittelalter entstanden sind und bis heute fortgeführt werden in den einzelnen Kirchen. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft rausgeführt habe, völlig gestrichen. Ist nicht mehr da. Stattdessen heißt es, du sollst an einen Gott glauben. Ist ja auch schön. Glaube ich auch. Aber muss man die 10 Gebote ändern? Was mit dem 2. Gebot? Du sollst dir kein Bildnis, auch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde und so weiter und so fort. Ein langes Gebot. Und wie viele Worte von diesem langen Gebot haben es in den Katechismus geschafft? Kein einziges. Ja, Moment mal. Was mit dem 3. Gebot? Auch ein relativ langes Gebot. Und Sie sehen, alles, was rot gefärbt ist, ist gestrichen worden. Weiße Worte sind übernommen worden und dann gelbe Worte sind hinzugefügt worden. Und lass mich das mal ganz kurz sagen. Vielleicht sagen, ja, das ist eine interessante Zusammenfassung, nicht wahr? Theologen der Kirche schreiben massenweise Bände an Theologie. Gott konnte seine 10 Gebote kurz zusammenfassen auf 2 Tafeln. Muss man die noch kürzen? Wie ist mit dem 4. Gebot? Gedanke an den Sabbattag und Heiligen. Heißt jetzt, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Der ganze Rest, alles gestrichen. Es geht weiter. 5. Gebot, auch leicht verändert. 6. Gebot, du sollst nicht töten, gleich geblieben. 7. Gebot, nicht ganz gleich geblieben. Man könnte sagen, es ist nur eine Formalität, aber es ist immerhin interessant, es ist geändert worden, nicht wahr? Das 8. Gebot, gleich geblieben. 9. Gebot, leicht geändert. Das ist weggenommen worden hier. Und das 10. Gebot ist ganz leicht geändert worden. Insgesamt schätzt man, oder sagt man ungefähr, dass 70% der Gebote Gottes im Mittelalter verändert worden sind. 70% von einer christlichen Kirche in einem christlichen Abendland für eine christliche Kultur. Frage, wenn die Bundeskanzlerin morgen vor die Presse tritt und sagt, wir haben 70% der Verfassung Deutschlands geändert, des Grundgesetzes, machen Sie sich keine Sorgen, alles bleibt wie vorher. Was würden Sie sagen? Wir haben nur 70% geändert, das waren nur Schönheitskorrekturen. Haben ein bisschen was gestrichen, was nicht mehr wichtig ist, fahren gesetzlich. Und dann haben wir ein bisschen was geändert. Und aber alles bleibt alles so beim. Aber Sie dürfen das auch nicht weiter studieren, weil das ist nur für die Experten. Was würden Sie denken? Das ist irgendwas faul, oder? Und ich glaube, es wird an der Zeit, dass wir uns damit beschäftigen, was dort passiert ist im Mittelalter, denn diese Dinge greifen weiter bis in unsere Zeit. Der letzte Punkt war, dass dort eine Herrschaftsperiode vorher gesagt wurde, nämlich eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und diese Herrschaftsperiode, dreieinhalb Zeiten, erklärt sich in Offenbarung 12. Hier können wir jetzt den Bibelcode wieder anwenden. Wir haben in Offenbarung 12, Vers 14, dass eine Frau in der Wüste, wir werden nachher noch mehr darüber erfahren, eine Frau in der Wüste eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit ernährt wird. Und im gleichen Kapitel wird der gleiche Abschnitt wie genannt, 1260 Tage. Also aus irgendeinem Grund sind dreieinhalb Zeiten das gleiche wie 1260 Tage. Hier ist der Grund, im Hebräischen bedeutet Zeit ein Jahr und dreieinhalb Zeiten sind demzufolge dreieinhalb Jahre, ganz genau. Und dreieinhalb Jahre, wenn man davon ausgeht, dass das jüdische Kalendersystem ungefähr 360 Tage pro Jahr hatte, hat genau 1260 Tage. Aber der entscheidende Punkt, die Bibel erklärt es sozusagen selbst, ja? Dreieinhalb Jahre bedeutet 1260 Tage. Nun, hier noch ein Schlüssel für den Code, mit dem Sie viel aufschließen können in der Bibel. Einen Tag will ich dir für ein Jahr aufgeben. Das heißt, wann immer Sie in der biblischen Prophetie, ob in Daniel, Offenbarung oder wo auch immer, Sie lesen etwas über Tage oder Wochen oder Monate, Sie schauen mal, wie viele Tage sind das überhaupt? Und dann tun Sie einfach die Tage in Jahre umwandeln. Und 1062 Tage sind demzufolge 1260 Jahre. Genau, manchmal auch als 42 Monate bezeichnet. Und sie kommen interessanterweise genau siebenmal in der Bibel vor. Siebenmal. In Daniel und Offenbarung. Und bevor wir Schluss machen, diese Frage, wann begann die Vorherrschaft des mittelalterlichen Kirchenstaates? Können Sie sich erinnern, welches Datum war das? Wer weiß es noch? 538, genau, das war der Zeitpunkt, wo das dritte Horn ausgerissen wurde, die Ostgoten, nicht wahr? Und jetzt eine ganz einfache Rechenaufgabe, 538, 1260 Jahre weitergerechnet, wo kommen wir hin? Ins Jahr 1798, und was geschah dort? Das werden wir in 10 Minuten erfahren.
Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert. Eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite www.audioverse.org.